Wenn die Polizei einen Menschen sucht, dann ermittelt sie von innen nach außen. Das hat mir mal ein Polizist erzählt. Das heißt, man beginnt die Zeugenbefragung bei den Menschen, die der vermissten Person am nächsten stehen. Und von dort arbeitet man sich immer weiter nach außen. So war es auch bei Frauke. Die Ermittler haben mit ihrer Familie angefangen und dann mit ihren damals engsten Freundinnen und Freunden weitergemacht. Die Fragen, die sie gestellt haben, waren eigentlich immer ähnlich. Ist euch irgendwas an ihr aufgefallen? War sie anders als sonst? Wollte sie weg? Hatte sie an dem Abend noch Verabredungen? Hat sie vor kurzem jemanden kennengelernt? Es dauerte nicht lange, bis die Polizei dabei auf etwas Interessantes stieß. Frauke hatte nämlich tatsächlich vor kurzem jemanden kennengelernt. Und ausgerechnet mit dieser Person hatte sie noch am Abend ihres Verschwindens Kontakt.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stafski, Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 5, der neue Bekannte. Fraukes neuer Bekannter hieß Nils. Sie hatte ihn erst ein paar Wochen zuvor kennengelernt. Nils steckte in einer tiefen Krise. Sein bester Freund hatte sich ausgerechnet an Nils Geburtstag das Leben genommen. An dem Abend wollte Nils mit ihm und seinen anderen Kumpels eigentlich reinfeiern. Sie waren unterwegs auf einem Schützenfest. Aber noch vor Mitternacht verschwand Nils bester Freund Thomas plötzlich und tauchte nicht mehr auf. Noch in dieser Nacht hat Thomas sich das Leben genommen. Nils hatte nichts geahnt. Thomas hat ihm auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Nur diese quälenden Fragen. Warum hat er sich umgebracht? Und warum ausgerechnet an Nils Geburtstag? Nils war damals wie gelähmt. Die WM fing an, alle gingen zum Public Viewing, aber Nils Gedanken kreisten immer nur um Thomas. Er kam da nicht raus. Nils Freundinnen und Freunde merkten, wie fertig er war und versuchten ihn abzulenken. Eine von ihnen war Isabella.
Ich habe mir um Nils auch große Sorgen gemacht. Thomas war auch in unserem Freundeskreis mit drin und ja, es war für uns schwierig, aber Nils und Thomas, die gab es immer nur zu zweit. Das war ein Doppelpack und Nils war in so einem tiefen Loch gefangen, dass ich mir große Sorgen gemacht habe, wie wir ihn da überhaupt jemals wieder rausholen.
Isabella wollte Nils irgendwie auf andere Gedanken bringen. Als sie mit Frauke und den anderen aus der Pflegeklasse zum Feiern loszog, sagte sie ihm Bescheid. Los, komm mit. Es kann dir nicht schaden, mal ein paar neue Leute kennenzulernen.
Und in dieser Zeit hat er Frauke kennengelernt. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat sie es geschafft, ihn abzulenken, ihn ins Leben zurückzuholen.
Bevor Isabella die beiden miteinander bekannt gemacht hat, hatte sie zu Frauke noch gesagt, sprich Nils bitte nicht drauf an, also auf den Selbstmord seines Freundes. Aber Frauke ist dann zu Nils gegangen, hat sich vorgestellt, Die beiden haben ein bisschen geredet und dann hat Frauke einfach gesagt, ich soll dich nicht drauf ansprechen, aber ich tue es trotzdem. Nils war diese direkte Art gleich sympathisch. Die beiden hätten nicht unterschiedlicher sein können. Auf der einen Seite die offene Frauke, die vor Lebensfreude sprühte. Und auf der anderen Seite dieser schüchterne Nils, der gerade um seinen Freund trauerte. Isabella erinnert sich noch an einen Abend im Kapitol, das ist eine Disco in Paderborn. Die ganze Clique war dabei. Nils stand nur lustlos rum. Isabella sagt, dass Frauke einfach auf ihn zugegangen ist, seine Hände gegriffen hat und ihn auf die Tanzfläche gezogen hat. Er musste also tanzen. Frauke hat ihm keine Wahl gelassen, sagt Isabella. Ein anderes Mal, als sie wieder abends losziehen wollten, hat Nils Frauke bei der Auswahl ihres Outfits geholfen. Frauke präsentierte ihre Klamotten und Nils gab dann seine Kommentare dazu ab und amüsierte sich. Die beiden hatten Spaß zusammen. Frauke hatte einen Zugang zu Nils gefunden, den sonst keiner hatte. Zwei Tage vor Fraukes Verschwinden waren Frauke und Nils das erste Mal zu zweit verabredet. Es war tolles Wetter angesagt. Sie sind in den Norden von Paderborn gefahren, nur ein paar Kilometer von Nils Elternhaus entfernt. Nils kannte dort eine abgelegene Lichtung im Wald. Als Schüler hat er an der Stelle mal gezeltet. Die beiden wollten unter sich sein. Frauke fand die Idee mit dem Zeltplatz super. Sie hatte die Hoffnung, dass Nils dort endlich mehr von sich selbst erzählen würde und von Thomas, seinem Freund. Die beiden haben den ganzen Tag auf dem Zeltplatz verbracht. Abends hat Nils Frauke wieder nach Hause gefahren. Sie haben sich dann für Dienstag im Pub verabredet. Dort saß Frauke jetzt und schaute England gegen Schweden. Nils war nicht da. Es war klar gewesen, dass er erst später kommen könnte. Er hatte damals Spätschicht. Er arbeitete als Maschinentechniker in einer Fabrik. Aber irgendwann im Laufe des Abends sagte er dann ganz ab. Er wolle lieber mit einem Kollegen Billard spielen, schrieb er. Zum Pub zu fahren würde sich einfach nicht mehr lohnen. Das WM-Spiel wäre dann vorbei. Und so lange wollte Frauke ja auch nicht bleiben.
Ja, das SMS-Schreiben, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, wann das angefangen hat, aber wir hatten Nils halt gefragt, ob er noch kommen möchte. Das hatte ich vorher auch schon mal gemacht. Und dann hat Frauke gesagt, ach komm, wir schreiben ihm noch mal. Und er hat auch sofort zurückgeschrieben. Und ja, so hat das dann einfach angefangen, dass wir so hin und her geschrieben haben. Und da das so lustig war, haben wir damit auch halt einfach weitergemacht. Frauke hat erstmal versucht, Nils umzustimmen, als er Nein gesagt hat. Und hat auch so ein bisschen versucht zu bohren. Und ach, komm doch, und ist doch ein lustiger Abend. Und warum denn nicht? Also sie hat nicht locker gelassen.
Irgendwann war Fraukes Handy-Akku leer. Da hat sie sich den Akku von Isabella ausgeliehen, um weiter mit Nils schreiben zu können. Isabella hatte auch ein Nokia, aber es blieb dabei. Nils wollte nicht mehr kommen.
Frauke war jetzt nicht traurig, als er gesagt hat, er kommt nicht. War halt schade, wir hätten uns schon gefreut. Und aber sie war dadurch jetzt nicht bedrückt oder so. Sie hat von Anfang an ja Nils so als Freund gesehen. Das hat sie mir auch immer erzählt. Und ich glaube, sie wollte ja einfach für ihn da sein, ihm helfen, ja, mit seiner Situation besser klarzukommen und einfach, ja, so ein Stück Leben zurückgeben.
Um kurz vor 23 Uhr war Abpfiff. Frauke stand auf, nahm ihre Handtasche und ging Richtung Ausgang. Gezahlt hatte sie schon, sie hatte nur ein Cola-Bier getrunken. Isabella brachte Frauke noch zur Tür und die beiden verabschiedeten sich voneinander. Kurz danach muss Frauke auf den Täter getroffen sein. Eine Woche nach Fraukes Verschwinden stand die Polizei plötzlich in Nils Firma. Er arbeitete als Maschinentechniker in einer Fabrik nördlich von Paderborn. Die Ermittler kamen unangemeldet. Sein Chef bestellte ihn aus der Halle ins Büro. Nils war nervös. Es war dann aber nur ein kurzes, harmloses Gespräch. Die beiden Polizisten fragten, ob Nils denn wisse, wo Frauke sei. Man würde sie suchen. Ob er irgendeine Idee habe. Nils sagte, er könne ihnen da leider nicht helfen. Die Ermittler zogen wieder ab. Aber es war nicht das letzte Mal, dass sie mit Nils sprachen. Sie erfuhren immer mehr Dinge über ihn, die sie interessant fanden. Nils wohnte im Norden von Paderborn, in Hövelhof, und damit in der Ecke, aus der Frauke zum ersten Mal Chris anrief. Fraukes Handy hatte sich mit dem Funkmast im Paderborn Sennelager verbunden. Der steht nur ein paar Kilometer von Hövelhof entfernt. Auf unserer Website haben wir übrigens eine Karte, in der wir eingezeichnet haben, woher die Anrufe und SMSen von Frauke kamen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Aber Nils Wohnort war nicht das Einzige, das die Ermittler auffällig fanden. Sie hatten auch erfahren, dass Nils immer wieder spät abends allein auf einem Friedhof unterwegs gewesen ist. Auf dem Friedhof, auf dem sein bester Freund Thomas begraben liegt. Dass Nils im Dunkeln das Grab besucht, konnte man seltsam finden. Was aber noch dazu kam, war, dieser Friedhof war der Friedhof auf dem Dören. Vielleicht erinnert ihr euch an den Namen Dören. Mordermittler Ralf Östermann hat ihn in Folge 4 erwähnt. Da sprach er von dem Gewerbegebiet Dören. Von dort aus hatte Frauke mehrmals angerufen, und zwar spät abends. Das Gewerbegebiet und der Friedhof liegen gleich nebeneinander. Was die Ermittler auch recht schnell herausgefunden hatten, war, dass Nils zu denjenigen gehörte, die wussten, dass Frauke im Pub war. Die Ermittler überprüften, wie lange man von Nils Fabrik zum Pub gebraucht hätte. Sie wollten wissen, ob er es theoretisch nach der Spätschicht hätte schaffen können. Es sind um die 35 Kilometer. Für die Strecke braucht man je nach Verkehr etwa eine Dreiviertelstunde. Die Spätschicht in der Fabrik geht immer bis 22.15 Uhr. Frauke hat den Pub um etwa 23 Uhr verlassen. Vielleicht auch ein paar Minuten früher. Es wäre zeitlich zwar eng gewesen, aber wenn Nils etwas Gas gegeben hätte, hätte er es schaffen können. Die Straßen waren um die Zeit frei. Angenommen, Nils wäre zum Pub gefahren. Und angenommen, Frauke wäre vor dem Pub auf ihn getroffen. Dann wäre auch die SMS erklärbar, die sie wenig später an Chris geschickt hatte. Ihr erinnert euch, Chris wartete in der WG und Frauke schrieb, dass sie froh sei, dass Deutschland nicht gegen England spiele und dass sie später nach Hause komme. Da wirkte noch alles harmlos. Und deswegen ging die Polizei ja auch davon aus, dass sie in diesem Moment mit jemandem unterwegs war, den sie gekannt hat. Nils wurde zum idealen Verdächtigen. Auf ihn trafen gleich mehrere Kriterien zu. Er war ein Bekannter von Frauke, der dazu auch noch in einer Lebenskrise steckte. Er war der Mann, mit dem Frauke an dem Abend ursprünglich verabredet war, mit dem sie dann intensiv SMS schrieb, der sich in Paderborn und der Umgebung auskannte und der auch noch eine Verbindung zu den Orten hatte, aus denen einige von Fraukes späteren Anrufen kamen. Ich selbst bin Nils schon 2015 das erste Mal begegnet. Das war damals gar nicht geplant und ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen überrumpelt. Ich hatte mich mit Isabella verabredet, um sie zu interviewen, in einer Bar in Paderborn. Ich wusste, dass Isabella eine wichtige Zeugin ist. Ich saß also in der Bar und sie kam rein, in Begleitung eines jungen Mannes. Ich hatte keine Ahnung, wer er war und warum er dabei war. Ich dachte kurz, vielleicht ist es ihr Partner. Ich habe auch eine Aufnahme von diesem Treffen, aber die Tonqualität ist leider schlecht. Es war einfach sehr laut in der Bar. Ich wusste damals auch noch nicht, dass ich die Aufnahmen mal für einen Podcast benutzen würde.
Und von der Reihenfolge her wäre es für mich total hilfreich, im Grunde ganz chronologisch das zu besprechen.
Ich sage Isabellas Begleiter, dass es mir helfen würde, wenn ich wüsste, wer er sei.
Und das würde mir erstmal helfen, wenn ihr sagen würdet, du warst damals, warst du auch dabei eigentlich, oder?
Ja, ich war der, mit dem der letztes geschrieben hat.
Und er antwortet, er sei derjenige gewesen, mit dem Frauke damals als letztes geschrieben hatte.
Ah, ich dachte, es macht schon Sinn, wenn ich auch dabei bin.
Vielleicht hört ihr es. Ich bin völlig überrascht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte mir niemand erzählt, dass Frauke an dem Abend noch mit jemand anderem außer Chris geschrieben hatte. Und dann erzählt mir Nils seine Geschichte. Vom Selbstmord seines Freundes, vom Picknick auf dem Zeltplatz mit Frauke, von seinem Heimatort Hövelhof, der bei einem der Funkmasten liegt, vom Friedhof, den er nachts besuchte. Ich staune über seine Offenheit, aber eben auch darüber, dass so viel zu ihm als Tatverdächtigen passt. Nach unserem Interview muss Nils gleich los. Ich bleibe noch mit Isabella ein paar Minuten vor der Bar stehen. Wir reden ein bisschen über meine Recherchen. Da holt Isabella plötzlich noch zwei Briefe von Frauke aus ihrer Handtasche. Frauke hatte sie nur ein paar Tage, bevor sie verschwunden ist, geschrieben. Es sind diese Art Briefe, die im Unterricht zusammengefaltet durch die Reihe gereicht werden. In den Briefen geht es fast nur um Nils. Frauke schreibt, Hi Isa, hast echt einen lieben Kumpel. aber so als Mann ist er echt kompliziert. Und in dem anderen Brief schreibt sie, so schüchtern ist er echt nicht. Frauke schlägt in dem Brief an Isabella auch für Dienstagabend eine Verabredung im Pub vor. Nils kommt mit Arbeitskollege so gegen 11, schreibt sie. 23 Uhr am Pub. Das ist ziemlich genau die Zeit, zu der Frauke höchstwahrscheinlich auf den Täter getroffen ist. Als ich abends im Hotelzimmer noch einmal die Briefe lese, denke ich, krass. Kann das alles Zufall sein? Die passenden Orte, die Verabredung an dem Abend, die passende Zeit? Wer ist dieser Nils eigentlich?
Mein Name ist Nils. Ich hatte zu dieser Zeit kurz vorher Frauke kennengelernt durch meine Freundin Isabella. Und nach ihrem Verschwinden wurde ich dann, war ich auch einer der Verdächtigen zu dieser Zeit, die was mit dieser Tat zu tun haben könnten.
Nach unserem Treffen damals mit Nils und Isabella habe ich Nils noch ein paar Mal allein gesprochen. Entweder haben wir telefoniert oder wie hier ein richtiges Interview geführt.
Ich habe immer für mich selber eingeräumt, dass ich eigentlich der logische Verdächtige bin. Also ich habe das schon verstanden, warum ich da auf dem Zettel stand.
Nils weiß, dass man es zum Beispiel seltsam finden kann, dass er nachts auf dem Friedhof unterwegs war, auch wenn er dafür eine Erklärung hat.
Wer Schichtarbeit arbeitet, der weiß, dass es eigentlich keine festen Uhrzeiten für irgendwelche Sachen gibt. Und für mich ist das einfach nach der Arbeit. Und wenn nach der Arbeit 23 Uhr ist, dann fahre ich eben nach der Arbeit auf den Friedhof. Es kam aber natürlich auch nicht so gut an. Ja.
Die Ermittler überzeugte die Sache mit der Schichtarbeit nicht wirklich. Es sprach einfach zu viel gegen ihn. Sie konfrontierten Nils mit möglichen Motiven.
Die Polizei hatte da viele Theorien. Ich habe meinen besten Freund verloren, der bis dato keine Freundin hatte. Die Polizei hatte die verrücktesten Theorien eben, dass ich jetzt vielleicht, weil mein bester Freund damals keine Freundin hatte und ich bin jetzt sauer auf die Frauenwelt und begehe dann solche Taten. Eine Variante.
Nils hatte zu der Zeit noch nie eine Freundin gehabt. Das hatten er und Thomas gemeinsam. Die Ermittler hielten es offenbar für denkbar, dass daraus bei Nils eine Wut entstanden sein könnte. Auf alle Frauen. Dass Nils ihnen die Schuld daran gegeben habe, dass Thomas sich umgebracht hat. Dass er sich an der Frauenwelt rächen wollte, indem er Frauke entführte.
Wie fandest du Frauke?
Frauke war ein nettes Mädchen, ganz klar. Und ich war sehr down und man hat gleich gemerkt, Frauke wollte da irgendwie helfen und wollte mich dann sozusagen zurück ins Leben holen, so ein bisschen. Ja, natürlich muss man sagen, sie hat mir damit schon geholfen. Ne?
Hast du dir vorgestellt, dass es irgendwie auch ein bisschen mehr ist als einfach nur so ein Kennenlernen einer neuen Bekannten?
Zu dem Zeitpunkt, wie schon gesagt, ich fand Frauke total nett. Wunderschönes Mädchen. Ich war in dieser Zeit einfach nicht für sowas bereit. Ich hätte mir später mit Sicherheit mal irgendwann was vorstellen können. Ja.
Wie schätzt du Frauke da ein? Also was machte sie so für einen Eindruck? War sie jemand, die irgendwie Lust hätte, auch auf mehr als in der Situation? Oder was war so dein Eindruck damals?
Mein Eindruck war, dass Frauke das glaube ich nicht. Also ich glaube, die wollte einfach nur helfen. Ich glaube, die hatte solche Absichten nicht. Also die dachte, da ist ein gebeutelter Junge, den muss ich jetzt wieder aufpäppeln. Das, wie schon gesagt, Helfersyndrom. Ne? Ja. Mehr, denke ich, war da nicht die Absicht.
Hattet ihr denn auch so ein bisschen mal so geflirtet oder war das ein bisschen mehr? Oder kannst du dich da an sowas erinnern, dass es ein bisschen mehr war?
Ich glaube, Frauke und ich haben nicht geflirtet, nein. Es war einfach ja, wie zwei schon ewige Freunde. So sind wir miteinander umgegangen, als hätten wir uns schon ewig gekannt. Eher so auf die Schiene.
Zwischen den beiden lief also nichts, sagt Nils. Später hätte er sich vielleicht etwas vorstellen können. Aber zu dem Zeitpunkt war er nicht so weit. Das erzählt er damals auch den Ermittlern. Aber die fanden auf seinem Handy etwas, das nicht wirklich passte zu dem, was er sagte. Sie stießen nämlich auf eine SMS vom Abend des Verschwindens. Den genauen Wortlaut der SMS kenne ich nicht. Auch Nils hat sie nicht mehr. Aber es ging in der Nachricht unter anderem darum, dass sich Nils wünschte, dass Frauke mal Reizwäsche für ihn anziehen würde.
Ja, im Nachhinein natürlich unglückliche gewählte Worte, aber das konnte man zu dem Zeitpunkt ja nicht wissen. Das mache ich auch heute noch gerne, ich esse gerne und besonders Fleisch. Und irgendwie kamen wir da drauf mal mit Isabella und mit Frauke zusammen und ich glaube, die beiden haben gesagt, komm, kommst mal zu uns und dann machen wir dir mal ein paar schöne Schnitzel. Und dann habe ich einfach nur so flachsig gesagt, ja, aber dann müsst ihr auch Reizwäsche anhaben. Ne? Da habe ich noch was zu gucken. Ja, so ist es mir danach natürlich schwer ans Bein gelaufen. Also es war eigentlich nur als Witz gemeint.
Die Polizei fand das nicht witzig. Und klar, als Ermittler hätte ich mich wohl auch gefragt, warum redet Nils von Reizwäsche, wenn alles nur platonisch war? Die Polizisten fragten Isabella, wie sie das Ganze sah.
Die hatten die ganzen SMS auf Papier ausgedruckt und mir vor die Nase gelegt. Und die wollten halt von mir genau wissen, ob wir auch wirklich für ihn kochen wollten in Unterwäsche und wie er das gemeint hat und wie wir das aufgefasst haben und ob dahinter Gedanken waren.
Als diesen ganzen Verdacht gegen Nils immer wieder mit diesen Fragen kam und so weiter, bist du irgendwann selber unsicher geworden, was Nils angeht, weil die immer wieder diese Fragen gestellt haben?
Der ganze Verdacht gegen Nils, die ganzen Fragen, die haben mich eigentlich nur wütend gemacht, weil ich mir so sicher war, dass er es nie war. Und je mehr die gebohrt haben, desto wütender war ich.
Isabella hatte das Gefühl, die Polizei verschwendete mit Nils nur wichtige Zeit. Sie sollte lieber woanders ermitteln. Für sie war Nils in etwas reingeraten, für das er nichts konnte. Er war einfach nur Fraukes neuer Bekannter, das war alles. Vor einer Weile habe ich in Fraukes altem Freundeskreis rumgefragt, ob sie Bilder von Frauke haben, aus ihrer Zeit in Paderborn. Und es gab welche. Eine sehr gute Freundin von Frauke hat mir sogar ein Video geschickt. Es ist eine Aufnahme aus einer Disco, in der Frauke mit ihrer Clique öfters mal tanzen war. Das Video ist sehr pixelig, man erkennt keine Details. Isabella hat es mit ihrem alten Handy aufgenommen. Aber was man ganz klar erkennt, sind Frauke und Nils. Es ist die Situation, von der mir Isabella erzählt hat. Nils lehnt lustlos am Rand der Tanzfläche. Frauke tanzt vor ihm. Sie hält seine Hände, versucht ihn zu animieren. Aber er scheint nicht tanzen zu wollen. Plötzlich zieht Frauke ihn auf die Tanzfläche und flüstert ihm etwas ins Ohr. Und dann passiert etwas, das ich nie erwartet hätte. Die beiden küssen sich. Auf den Mund. Nur einmal, ganz kurz. Dann ist das Video aus. Als ich mir das Video das erste Mal angeschaut habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich richtig gesehen habe. Die Qualität ist wirklich nicht gut. Ich dachte, vielleicht sieht es nur so aus, als würden sich die beiden küssen. Ich habe es dann noch ein paar Mal geschaut und auch einer Kollegin gezeigt. Aber es ist so, sie küssen sich. Das verwirrt mich einigermaßen. Es war doch nichts zwischen Frauke und Nils. Ich spreche nochmal mit Isabella. Sie war ja dabei.
Und was ich noch nicht ganz verstanden habe, was es eigentlich zwischen denen manchmal war. Ich habe ja Nils auch immer wieder gefragt und er sagte, naja, war nichts richtig Ernstes, könnte ich schon was vorstellen können und so. Und dann hab ich mal gesehen, es gab so ein Video aus dem Kapitol, hatte ich schon den Eindruck, die beiden küssen sich doch.
Nee, die beiden haben getanzt. Aber sie hat ihm dann irgendwie was ins Ohr geflüstert und das sah so aus, aber...
Sicher?
Es kann sein, dass sie ihm ein Küsschen auf die Wange gegeben hat, aber...
Okay.
Also die haben sich nicht richtig geküsst.
Weil ich habe es mir jetzt mal gestern Abend nochmal angeschaut.
Ich habe das gar nicht mehr.
Soll ich dir mal zeigen?
Ja.
Guck mal, ich zeig's dir mal, ich habe es hier dabei.
Doch, ich glaube, sie hat ihm ein Küsschen gegeben, aber...
Es ist so, genau, also das ist natürlich auch irgendwie die Auflösung.
Ich habe das Video gedreht. Ach, mein Handy damals, deswegen ist die Qualität auch so schlecht.
Das ist wirklich eine schlechte Auflösung. Das ist jetzt die Musik, ne?
Ja, okay.
Der letzte Kuss, das war schon so ein Kuss auf den Mund, oder?
Ja.
Also, ich gehe noch einmal an diese Stelle. Nee, weil...
Ich,
Los geht. Erst sagt sie ihm was genau.
Ja.
Frauke hat ihm definitiv Küsschen auf den Mund gegeben.
Ich komme mir ehrlich gesagt etwas komisch vor, weil ich gerade einem Kuss hinterher recherchiere, der auch noch 16 Jahre zurückliegt. Aber weil alle immer gesagt haben, Nils und Frauke waren definitiv nur Freunde, hat mich der Kuss überrascht. Und deswegen will ich es jetzt genauer wissen. Mir ist klar, dass dieser Kuss nicht unbedingt was bedeuten muss. Er ist kein Beweis dafür, dass zwischen Frauke und Nils was lief. Es ist manchmal einfach schwierig zu sagen, was zwischen zwei Menschen ist. Oft wissen es die beiden Menschen selbst nicht genau. Beziehungen entwickeln sich. In welche Richtung, das ist nicht immer klar. Mal nur in Richtung Freundschaft und ein anderes Mal geht es um mehr. Und manchmal ist es irgendwas dazwischen, ein Anbandeln, von dem man einfach noch nicht weiß, wohin es führt. Isabella sagt, Frauke habe ihr klar gesagt, dass sie von Nils nicht mehr wollte als eine Freundschaft. Wie es andersrum war, da ist sich Isabella nicht so sicher.
Ob so er sich da jetzt ein bisschen mehr erhofft hat, ich glaube, er hätte sich da schon drüber gefreut, aber...
So hat er es mir auch mal gesagt, also dass er sie einfach toll fand und dass er sich auf jeden Fall hätte mehr vorstellen können. Mhm.
Wirklich wissen, was Nils gefühlt hat, kann Isabella natürlich nicht. Also rufe ich Nils selbst nochmal an.
Nils hier.
Ja, hi Nils, hier ist Dominik, hallo.
Hi. Hi.
Ja, ich stecke gerade mitten in der Podcast-Arbeit.
Ich bin gespannt, wie Nils sich an den Kuss erinnert.
Ich habe ein Video gesehen, und zwar aus dem Kapitol. Und was man da sieht, und das hat mich irgendwie gewundert, dass ihr euch beide einen Kuss gebt auf dem Mund.
Nee, das kann nicht sein. Also das, dann kommt das nicht rüber. Da hat sie mir, glaube ich, auf die Wange gegeben.
Ja, das hab ich auch erst gedacht. Glaub mir jetzt, ich habe es auch erst gedacht, weil ich habe ja mit dir gesprochen und du hast ja auch mal gesagt, da war ja jetzt nichts. Nee. Aber wenn man dieses Video sieht, dann sieht man, erst flüstert sie dir was ins Ohr und dann beugt sie sich einmal zu dir und gibt so dir einen ganz kurzen Kuss direkt auf den Mund.
Aha. Gut, dann ist das irgendwie gelöscht bei mir selber, aber ich habe die Situation anders im Hinterkopf, also es war so, dass ich mit Bellas damaligen Nachbarin war ich noch da und eben Bella hatte dann Frauke mitgebracht.
Yeah.
Und ich war da noch relativ niedergeschlagen und saß dann an der Theke und habe mir da eingetrunken und sie wollte mich da einfach nur auf die Tanzfläche ziehen.
Okay.
Das war so der Hintergrund. Also an diesen Kuss, da könnte ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern. Ich hätte jetzt noch mich dran erinnern können, dass irgendwas auf die Wange gekommen ist, aber mehr weiß ich wirklich nicht. Mag sein, ich will jetzt nicht Nein sagen, aber es war auf jeden Fall nichts, dass man jetzt unbedingt da große Bedeutung schenken sollte, glaube ich.
Genau, es war jetzt auch alles andere als sozusagen jetzt ein leidenschaftlicher Kuss oder so. Es war so ganz kurz.
Ja.
Ne?
Ja,
warum ich jetzt natürlich frage, ist so, weil ich immer so noch so ein bisschen verstehen will, was das so war. Und wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen. Du hast ja mal so gesagt, ja, also vorstellen, hättest du dir vielleicht irgendwann mal was für später so? Hättest dir schon vielleicht was vorstellen können? Aber damals eigentlich nicht. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist doch so ein Flirten gewesen zwischen euch, oder? Oder wie würdest du es beschreiben? Also
das kann ich wirklich nicht unbedingt behaupten. Also ich hatte so den Eindruck, sie wollte einfach nur was Gutes tun, weil sie ja diesen Samariter-Effekt da hat. Da, ne? Und ich war da einfach noch zu kaputt, dass ich da irgendwo was reininterpretiert hätte.
Okay.
Nach dem Picknick, klar, da hatte sich dann so ein bisschen, hätte man sich schon vorstellen können. Ne? Deswegen hatte ich dann gesagt, dann hat man sich so ein bisschen mehr kennengelernt. Mhm. Das war dann, glaube ich, aber auch eher, so wie Bella sagte, dann eher von meiner Seite. Aber so tief war das dann noch nicht.
Ach, verstehe ich, okay.
Seit ich Nils kenne, hat er nie gezögert, mit mir zu sprechen. Er ist nie einer Frage ausgewichen. Im Gegenteil, er war immer offen. Obwohl er weiß, dass es einfach ist, ins Grübeln zu kommen, wenn man seine Geschichte hört. Das ist auch der Grund, warum er nicht will, dass sein Nachname bekannt wird. Die Polizei ließ damals bei Nils nicht locker. Er selbst kann sich an mindestens 5 Vernehmungen erinnern. Er sagt, es waren 2 Beamte. Der Mann war nett, die Frau war der Bad Cop. Ich kann das nicht überprüfen. Ich kenne die Akten und die Vernehmungsprotokolle nicht. Sie sind geheim. Der Fall ist ja noch offen. Die Ermittlungen laufen. In so einer Situation ist es mir als Journalist verboten, die Akte einzusehen. Wenn ich sie sehen würde, könnte ich Dinge erfahren, die außer der Polizei nur der Täter weiß. Sogenanntes Täterwissen. Dieses Wissen kann wichtig werden, um einen Täter irgendwann auch überführen zu können. Wenn jemand nämlich in einer Vernehmung Dinge sagt, die nur der Täter wissen kann, dann spricht viel dafür, dass er es auch ist. Deswegen darf dieses Täterwissen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Meine Quellen für diesen Podcast sind die Menschen, die Zeugen. Ich interviewe sie, frage sie, wie sie das Ganze erlebt haben. So sammle ich meine Informationen. Ich gehe dabei gerne chronologisch vor. Ich fange ganz vorne an. So habe ich es auch bei Nils gemacht. Wie hast du Frauke kennengelernt? Wer war sie für dich? Und so weiter. Irgendwann sind wir dann an dem Tag angekommen, an dem Frauke verschwunden ist.
Wie hast du den Dienstag verbracht?
Ich bin morgens aufgestanden, habe mich fertig gemacht und musste dann ja schon um 14 Uhr auf der Spätschicht auf Arbeit sein. Bin dann zur Arbeit gefahren und habe dann da gearbeitet, ganz normal, 8 Stunden. Und so, ja, dann um 22.15 Uhr hatten wir dann Feierabend. Und dann bin ich damals mit einem Arbeitskollegen und auch Kumpel, dem Andi, eben noch Billard spielen gefahren. Wir haben gesagt, okay, zum Fußballspiel schaffen wir es sowieso nicht mehr, da kriegen wir sowieso nichts mehr mit. Ist ja gleich zu Ende, komm, können wir auch Billard spielen fahren. Und dann sind wir noch nach Schloss Neuhaus gefahren und haben da in so einer Spielothek ein bisschen gesnookert.
Schloss Neuhaus ist ein Stadtteil von Paderborn. Er liegt im Norden der Stadt, nicht weit entfernt von Hövelhof, wo Nils damals lebte. Er war öfters zum Billardspielen in dieser Spielothek.
Wie seid ihr dann verblieben an dem Abend?
Frauke und ich haben erstmal nichts Konkretes mehr ausgemacht. Ich glaube, es war einfach nur so, wir hören uns morgen oder wir schreiben morgen, so in der Art. Nichts Konkretes eigentlich.
Und wie ging denn dein Abend weiter? Also wie verlief der weiter?
Ja, nachdem ich dann mit Andi eben dann gesnookert hatte, wir haben dann gesagt, komm, hören wir auf, wir haben noch ein bisschen Hunger. Ja, fahren wir noch zum, also wir nennen immer Dönermann, dann sind wir noch nach Paderborn zum Döneressen gefahren. Eben.
Und dann?
Aber dann haben wir uns da auch getrennt. Er ist dann nach Hause gefahren und ich bin dann wieder zurück nach Hövelhof.
Und dann?
Dann habe ich mich ins Bett gelegt, dann 1 Uhr, 2 Uhr. Es muss später gewesen sein, weil dieser Dönermann eben, der hat bis 6 Uhr morgens aufgehabt. Das war aber auch der einzige Laden, wo wir noch was gekriegt hätten. Also muss es schon etwas später gewesen sein. Aber ich sag mal, spätestens um 3 Uhr war ich mit Sicherheit auch im Bett. Weil wir ja auch nächsten Tag wieder arbeiten mussten. Also so spät kann es nicht gewesen sein.
Um festzustellen, ob Nils die Wahrheit sagt, wollten die Ermittler damals genau rekonstruieren, wo er in dieser Nacht wann war. War er wirklich Billard spielen? War er wirklich Döner essen? Die wichtigste Person dafür war Nils Freund Andreas.
Ich heiße Andreas und habe Nils auf der Arbeit kennengelernt.
Ich treffe Andreas in seinem Haus in einem Dorf außerhalb von Paderborn. Er will nicht, dass man den Ort nennt, genauso wenig wie seinen Nachnamen. Da geht es ihm wie Nils. Er ist inzwischen Vater von 2 Söhnen. Sein Garten steht voll mit Spielzeug. Er hat sich zuvor noch nie öffentlich zu diesem Fall geäußert. Und er ist auch heute nicht scharf darauf. Aber wenn es um Nils und sein Alibi geht, muss ich auch mit ihm sprechen.
Also wenn jetzt jemand sagt, der Nils war das, was würdest du demjenigen sagen?
Nils ist es nicht gewesen, egal wer da jetzt vor der Tür stehen würde. Der ist es einfach nicht gewesen. Ich bin quasi der Zeuge, dass wir zusammen unterwegs waren.
Andreas erinnert sich, wie ihn damals die Polizei das erste Mal besuchte. Auch bei ihm kamen die Ermittler unangemeldet in die Fabrik. Sie waren nicht zimperlich mit ihm, weil sie dachten, dass Andreas in diesem Fall vielleicht nicht nur Zeuge ist, sondern selbst etwas mit Fraukes Verschwinden zu tun haben könnte.
Die haben zu mir gesagt, nicht der genaue Satz, aber es kam sowas wie, wenn sie es waren und sie wissen, wo sie ist, dann sagen sie mir Bescheid, dann hat sich der Fall erledigt. Und ich wusste zuerst gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war total perplex. Ich wollte zuerst gar nichts sagen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich weiß es nicht. Ich war mit Nils Snooker spielen. Das hat ungefähr 15 Minuten gedauert und dann durfte ich wieder gehen.
Andreas hat Nils Alibi bestätigt. Aber die Polizei ließ immer noch nicht locker. Andreas war für sie einfach kein neutraler Zeuge. Er war ein Freund von Nils. Also machten sie sich auf die Suche nach objektiven Belegen, die für oder gegen die beiden sprachen. Sie verabredeten sich mit Nils, um alle Orte seines Alibis aufzusuchen. Er weiß noch, wie die beiden Ermittler mit ihm durch die Gegend gefahren sind. Er saß hinten auf der Rückbank des Polizeiwagens.
Wir sind erst bei der Bank angehalten. Da musste ich dann eben die Kontoauszüge vorlegen, weil ich ja damals kurz vor diesen Snooker-Spielen habe ich ja Geld abgehoben. Es war dann natürlich ein kleines Alibi, wenn man dann natürlich nachweisen kann, dass ich zu diesem Zeitpunkt eben an dieser Bank war. Dann musste ich eben die Kontoauszüge vorlegen. Dann war zumindest das Datum und die Uhrzeit da drauf. Dann ging es weiter in die in die Spielothek, wo wir halt eben Snooker gespielt haben. Da wurde dann gefragt, ja, kennen Sie den Mann, war der an dem und dem Tag hier? Haben Sie Videoaufnahmen? Ja, es werden Videoaufnahmen gemacht, ja, aber die werden alle 48 Stunden überspielt. Also gab es da auch nicht unbedingt einen Indiz. Und die Frau hinter der Theke konnte sich an mich auch nicht erinnern. Dann sind wir weiter in den Dönerladen, wo wir dann eben nach dem Snooker auch einen Döner gegessen hatten. Auch da wurde da der Betreiber gefragt, ja, kennen Sie den Mann? Ja, ich war zu der Zeit oft der Kunde, ja. Aber ob ich an dem Tag, an dem Abend da gewesen bin, das konnte eben der Mann da auch nicht mehr sagen. Ne?
Nils weiß nicht mehr, wann genau die Polizei seine Alibis überprüft hat. Aber es war auf jeden Fall mehrere Wochen nach Fraukes Verschwinden. Es ist normal, dass sich die Leute, die Nils Alibi hätten bestätigen können, da nicht mehr an ihn erinnerten. Die Polizei ermittelte weiter. Die Beamten recherchierten zum Beispiel, wann Nils und Andreas in der Woche, in der Frauke sich meldete, gearbeitet hatten. Das konnten sie ganz einfach feststellen. In dem Betrieb gab es nämlich Stempelkarten. Sie prüften auch die genauen Fahrzeiten zwischen der Fabrik und den Orten, von denen Frauke anrief. Und sie durchsuchten Nils Keller. Er lebte damals noch bei seinen Eltern. In sein Zimmer gingen sie übrigens nicht, das wundert Nils bis heute. Stattdessen interessierten sie sich vor allem für sein Auto und fast noch mehr für das von Andreas. Mit dem waren Nils und Andreas damals auch zur Spielothek gefahren. Andreas weiß noch, wie irgendwann auf der Arbeit sein Handy klingelte, die Polizei war dran, ob er bitte mit seinem Auto zu Nils kommen könnte.
Ja, habe ich Auto genommen, sind wir zu Nils hingefahren, habe das Auto hingestellt. Dann kamen die Hunde und ich habe denen gesagt, ja, ich habe aber Grillfleisch im Auto, ist das ein Problem? Sagen die, ja, müssen sie rausnehmen. Ja, habe ich rausgenommen. Aber was ich habe mir die Frage gestellt, warum sagen sie mir das denn, dass ich mit dem Auto vorbeikommen soll und die durchsuchen das? Warum kommen die nicht einfach vorbei und machen es so überraschend? Ja, das habe ich nie begriffen.
Spuren fand die Polizei in den Autos keine. Irgendwann hörten die Ermittlungen gegen die beiden auf. Die Polizei meldete sich nicht mehr. Es gab weder angekündigte noch unangekündigte Besuche. Es gab auch keine Durchsuchungen mehr. Es war einfach wieder Ruhe. Die Polizei muss irgendwelche Gründe gehabt haben, den Verdacht gegen die beiden fallen zu lassen. Ich habe Ralf Östermann, der die Ermittlungen leitete, danach gefragt. Als ich mit Östermann über Nils sprach, kannte ich Nils erst seit ein paar Tagen. Ich war selbst überrascht von den vielen Dingen, die auf ihn deuteten. Also bin ich nochmal ins Polizeipräsidium gefahren. Ich wollte, dass Östermann mir erklärt, warum die Ermittler Nils als Täter ausgeschlossen haben.
Was hat dann am Ende dazu geführt, dass Nils im Grunde auf jeden Fall ausscheiden konnte? Erste Frage war, die mich interessierte, also es konnte ausgeschlossen werden, dass in dem SMS-Dialog eine Verabredung stattfand, richtig?
Da gab es für uns zumindest absolut keine Hinweise.
Ja. Und dann hatten Sie ja selber geschildert beim letzten Mal, immer die Alibi-Frage entscheidend?
Das ist natürlich spielentscheidend, denn muss man ganz platt auszudrücken, ja, wenn jemand zu den Anrufzeiten, ja, auf Arbeitsstelle war,
ja,
oder das Zeitfenster so klein war, vom Feierabend, sage ich mal, ja, bis zum Anruf, dann kann man eigentlich mit 99,9%iger Sicherheit sagen, ja, das geht nicht.
Ja.
Das geht nicht. Und das war natürlich der Punkt, wo wir gesagt haben, diese Alibis sind uns am liebsten. Mhm. So kann man natürlich für Leute dann wirklich definitiv als Tatverdächtige auch schon.
Ja. Am Ende sei es eben nicht nur die Aussage von Andreas gewesen, die Nils entlastete, sagt Östermann. Man hätte auch nach objektiven Belegen gesucht. Stempelkarten, Spurensicherung, all das.
Das können Sie sich vorstellen, dass das natürlich eine der Personen war, auf die wir ein ganz besonderes Augenmerk gelegt haben. Das ist doch ein klarer Fall, den wir natürlich intensivst überprüft haben. Aber wir sind dann nachher zu dem Schluss gekommen, dass er mit dem Verschwinden der Frau und auch von deren Tod wirklich absolut gar nichts zu tun hat.
Nils war der Falsche. Die Polizei schließt ihn heute als Täter aus. Für Nils war es eine harte Zeit. Erst der Selbstmord seines besten Freundes, dann war plötzlich Frauke weg. Und danach ist er auch noch selbst unter Verdacht geraten. Wenn er zurückblickt, kann er manchmal selbst gar nicht glauben, was in diesen Wochen alles passiert ist.
Gott sei Dank hat man das so zu dem Zeitpunkt hinbekommen. Alles so auf der Reihe, ohne irgendwo einzuknicken, sag ich mal, für sich selber. Man sagt ja, ne, was einen nicht umbringt, das macht einen stärker. Vielleicht ist das einer der Punkte.
In der Zeit direkt nach Fraukes Verschwinden gehörte Nils zu denjenigen, die glaubten, dass Frauke schon irgendwann wieder auftauchen würde. Aber die Wochen vergingen. Die Fußball-WM war längst vorbei. Es gab nach dem letzten langen Anruf kein Lebenszeichen mehr von Frauke. Die Ermittler untersuchten Fraukes Computer. Sie lasen sich durch ihre Chats, so wie es vorher schon Fraukes Schwester getan hatte. Aber auch die Ermittler stießen dabei auf nichts Verdächtiges. Fraukes Mutter ermittelte währenddessen auf ihre Weise. Sie verteilte noch einmal Flugblätter. Sie klapperte Obdachlosenheime ab, kontaktierte Sektenbeauftragte und Drogenberatungsstellen. Sie glaubte nicht wirklich daran, dass Frauke in die Drogenszene abgerutscht oder in die Fänge einer Sekte geraten war. Aber in ihrer Verzweiflung probierte sie einfach alles. Sie gab der Lokalpresse Interviews, auch dem Fernsehen. Einmal war ein RTL-Team in ihrem Direktorenbüro in der Schule zu Besuch.
Seit 1,5 Monaten ist Frauke Liebs verschwunden. Niemand weiß, wo sie sich aufhält. Ihre Mutter hat die Polizei eingeschaltet, bisher ohne Erfolg. Ingrid Liebs ist mittlerweile überzeugt, dass ihrer Tochter etwas Schlimmes passiert sein muss.
Ich denke, Frauke braucht in irgendeiner Form Hilfe, wenn sie überhaupt noch lebt. Was wir ja nicht wissen. Denn wir haben seit 6 Wochen nichts mehr von ihr gehört.
Fraukes Mutter verlor damals langsam die Hoffnung. Fraukes Vater und sie hatten 5.000 € Belohnung für Hinweise ausgelobt. Aber auch das blieb ohne Ergebnis. Sie hatten sogar einen Privatdetektiv eingeschaltet, aber auch der konnte nicht weiterhelfen. Er stellte der Familie nur eine dicke Rechnung. Langsam ging auch das Interesse der Medien an dem Fall zurück. Es gab einfach nichts Neues mehr zu berichten. Stattdessen machte ein anderer Kriminalfall Schlagzeilen. In Österreich gelang es einer jungen Frau, von ihrem Entführer zu fliehen, nach 8 Jahren in Gefangenschaft. Ihr Name? Natascha Kampusch. Es war eine weltweite Sensation. Von Tag zu Tag wurden mehr Einzelheiten über ihr Schicksal bekannt. Es gab Grafiken, die ihr Kellerverlies zeigten. Die Zeitungen waren voll damit. Für Fraukes Freundinnen und Freunde und für ihre Familie war es kaum auszuhalten, das zu sehen. Obwohl es in ihnen auch Hoffnung weckte. Theoretisch könnte Frauke noch leben. Für die Polizei blieb die Vermisstensache Frauke Liebs formal eine offene Ermittlung. Aber bei den Beamten passierte eigentlich nichts mehr. Sie wussten einfach nicht mehr, was sie machen sollten.
Ermittlungstechnisch bist du irgendwann am Ende.
Ja.
Muss man sich dann auch eingestehen.
Ja.
Da braucht man sich auch nichts vormachen. Das wäre falsch, wenn man sich da was vormacht.
Ja.
Es ist einfach so. Irgendwann bist du, muss man ganz platt zu sagen, mit deinem Latein am Ende.
Ja.
Dann gibt es nichts mehr zu ermitteln. Dann ist Schluss.
Am 4. Oktober 2006, also 3,5 Monate nach Fraukes Verschwinden, klingelt das Handy von Ralf Östermann. Es ist ein Mittwoch, früher Abend.
Östermann hat Telefonbereitschaft in der Mordkommission. Er geht ran. Am anderen Ende meldet sich die Zentrale der Kripo. Man habe in einem Wald eine Leiche gefunden. Vermutlich eine Frau. Er soll sofort kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 5 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.